Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Fast 6 Millionen Zuschauer im Schnitt sahen zu, als Stefan Raab am Samstag gegen Boxerin Regina Halmich in den RTL-Ring stieg. Über dieses wohlorchestrierte Comeback und über seine Erwartungen an eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks spreche ich gleich mit dem Chef von RTL Deutschland. Außerdem erinnern wir an einen Fall von brutalem Cybermobbing, der eine junge Ärztin in den Selbstmord getrieben hat. 9 Jahre Rente sind genug für Stefan Raab. Der frühere Fernsehgigant hat sich gestern eindrucksvoll zurückgemeldet. Vorgestern war es. 8 Millionen sahen in der Spitze bei RTL die Live-Übertragung aus Düsseldorf. Der Showkampf gegen Regina Halmich ging für Raab verloren, doch ums Boxen ging es weniger als um eine riesige PR-Kampagne zu Raabs TV-Comeback. Stefan Schmitter ist dieser Scoop gelungen, Deutschlandchef, CEO von RTL, der mir heute Mittag zugeschaltet war. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum Stefan Raab, der mit TV Total und Schlag den Raab lange das Gesicht von ProSieben war, jetzt so gut zu RTL passen soll.
Ach, er hätte, glaube ich, auch früher schon gut zu RTL gepasst, aber nach der Pause mit dem, wie sich RTL jetzt auch in Summe so aufstellt, glaube ich, ist es die optimale Verstärkung für uns, weil er etwas kann, da bin ich fest überzeugt, was im deutschen TV- und Streamingmarkt fehlt, also Unterhaltung auf einem ganz besonderen Level zu machen, mit einer Genialität, die er nun mal in sich trägt, vom Musikmachen bis zur Unterhaltung, bis zur Comedy. Und deswegen waren wir sehr froh, als wir ihn gefragt haben, dass er nach einigen Überlegungsrunden dann gesagt hat, komm, lass es uns angehen, ich komme zurück.
Er hat das ja erzählt, dass Sie und Ihre Co-Chefin da bei ihm saßen und ihn versucht haben zu überzeugen. Lange hat es offenbar nicht gedauert. Wie ist es Ihnen denn gelungen?
Ich glaube, wir hatten so ein bisschen das Momentum auf unserer Seite. Also erstens mal ist man im Leben ja gut beraten, wenn man sich nicht viele Fragen stellt und dann für sich versucht zu beantworten, sondern wenn man einfach macht, und wir sind einfach hingegangen zu ihm. Ich kannte ihn auch nicht, ich war ja auch neu in der Funktion des CEOs, und wir haben gesagt, wir fragen jetzt einfach mal, was er so vorhat, was er die letzten Jahre gemacht hat, was ihn umtreibt und ob er irgendwelche Ideen hat, die wir gemeinsam umsetzen können. Und da haben wir anscheinend sowohl in der ersten als auch in der zweiten und der dritten Runde, also es war nicht ganz so schnell, haben wir ein paar Punkte getriggert, ein paar Punkte getroffen, die ihn zum Nachdenken gebracht haben. Und am Ende haben wir mal beide auf den Tisch geworfen, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wie so ein Plan ausschauen kann. Und das hat dann sehr gut zusammengepasst. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, das machen wir miteinander.
Jetzt gibt es einen 5-Jahres-Vertrag mit einer neuen wöchentlichen Show, eine Mischung aus TV Total, Schlag den Raab und Wer wird Millionär? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auf dem Papier klingt es so. Jetzt müssen wir mal alle schauen, was am Mittwoch da rauskommt. Also auch wir kennen nur das Papier und kennen jetzt einen genauen Ablauf der Sendung und kennen alle Ideen, aber das fügt sich jetzt zusammen. Ein Studio, eine Band, Stefan, Gäste, die wir erst seit Sonntag ja einladen können mit ins Studio. Dann letztendlich auch Kandidaten, die dazukommen. Wir wissen, die Show dauert 90 Minuten. Wir wissen, sie ist exklusiv auf RTL Plus. Und dann werden wir uns mal alle überraschen lassen, was wir sehen. Aber Stefan ist, würde man sagen, heiß wie Frittenfett und möchte eine ganz, ganz tolle Sendung starten, die dann wöchentlich kommt.
RTL Plus, das muss man nochmal dazu sagen, das ist ihr Streaming-Angebot. Das heißt, die Sendung wird nicht linear im Fernsehen ausgestrahlt, die Show, sondern eben in ihrem Streaming-Portal. Sind Fernsehrentner das richtige Personal, um die Zukunft zu erobern?
Es sind auf jeden Fall Menschen, die was drauf haben, das richtige Personal für RTL Plus. Und Stefan Raab hat wahnsinnig viel drauf. Und das hoffen wir, dass wir da in aller Bandbreite es auch zu sehen, zu hören und zu spüren bekommen. Und darüber hinaus ist es so, natürlich hat er eine ganze Generation geprägt, ab den 2000ern oder schon auch früher bei Viva. Das sind alles Menschen, das haben wir auch am Publikum gesehen, am Wochenende in der Halle. Die sind dann schon in den 30ern, in den 40ern, in den 50ern, die ihn da erlebt haben und die die großen Fans dann auch waren oder immer noch sind. Und das ist genau das Publikum, was es jetzt auch gilt, für Streaming zu begeistern. Denn in den ganz jungen Zielgruppen ist es ja so, dass viele schon ein Streaming-Abo haben, dass es zu ihrem täglichen Leben gehört, zur Normalität. Die wachsen gar nicht mehr anders auf. Die haben Social, die haben Streaming und gucken ja durchaus reduzierter linear. Und die älteren Zielgruppen, die eben das lineare TV über Jahre lang genutzt haben oder die damit aufgewachsen sind und auch geprägt worden sind, die entdecken jetzt zunehmend das Streaming für sich. Und deswegen ist es für uns eine hochspannende Kombination zu sagen, diese Gruppen jetzt mal an Streaming heranzuführen, noch mehr als es bisher der Fall war, da glauben wir, dass da ein echtes Potenzial liegt.
Sie haben da ja auch Nachholbedarf. Alle deutschen Streamer liegen weit hinter den US-Platzhirschen Amazon, Netflix, Disney, Apple, Wow. Warum tun Sie sich da so schwer, Herr Schmitter?
Sehen Sie, Sie sind da auch irgendeinem Gerücht, sage ich mal, aufgesessen, denn so ist es ja nicht. Also wir sind die Nummer 3 im Streaming-Markt. Wir haben Mitte des Jahres ja kommuniziert, dass wir 5,6 Millionen Subscriber haben, was eine sehr, sehr große Zahl ist.
Welche Zahlen, weil ich dem Gerücht gerne nachgehen möchte, welche Zahlen nehmen Sie denn da zugrunde?
Na, das sind die offiziellen Zahlen, die man dann aus den GfK-Zahlen lesen kann. Da sind Netflix und Amazon vor uns und dann kommen schon wir und dann auch Disney Plus. Mit denen streiten wir uns ein bisschen um den Platz 3. Und was auch vor allem entscheidend ist und immer wichtiger wird als KPI, ist ja die Nutzung. Und wir sind die Plattform, die pro User am zweitmeisten genutzt wird, so hinter Netflix. Weil Abos an sich sind ja kein richtiger Wert. Zum Beispiel Amazon, da schließen ja viele Menschen nicht das Abo ab wegen Amazon Prime, sondern wegen der Shopping-Vorteile, die sie haben. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, Nutzung auf dem Service zu haben. Und da ist RTL Plus super gut dabei. Dementsprechend stehen wir viel besser im Markt und auch übrigens weit vor den Diensten, die Sie da gerade zum Teil genannt haben.
ARD und ZDF sehen die US-Übermacht als Problem, wollen gemeinsam mit Deutschland Radio eine gemeinwohlorientierte Plattform schaffen, zu der dann auch Sie eingeladen werden sollen, sagte der ARD-Vorsitzende Kniffke. Nehmen Sie diese Einladung an?
Nein, im Moment haben wir eigene Pläne und Sie sehen ja an Herrn Raab, wie konsequent wir die verfolgen, zumal ja jetzt erstmal zwei nicht ganz einfache Systeme ARD und ZDF gucken müssen, dass sie das gemeinsam erstmal hinstellen und auf die Reihe bringen und die haben ja einige Baustellen. Also bis es soweit ist, dass man da irgendetwas hat, wo man sich das dann mal anschauen und überlegen kann, ich glaube, da wird es eine ganze Zeit dauern. Die Zeit haben wir nicht in einem Markt, der sich mit hohem Tempo transformiert, deswegen konzentrieren wir uns im Moment sehr auf uns selber und versuchen mit vielen Partnerschaften unseren eigenen Weg zu gehen. Und wenn die Kollegen dann mal im öffentlich-rechtlichen System soweit sind, dann dürfen sie sich gerne melden. Aber wie gesagt, das dauert sicher noch und bis dahin können wir nicht hier sitzen und Däumchen drehen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll neu aufgestellt werden. Im Oktober wollen die Bundesländer einen Reformstaatsvertrag vorlegen. Was erwarten Sie von dem?
Also zunächst mal sind wir super happy und müssen das auch mal ganz lobend erwähnen, dass so intensiv über den Sommer daran gearbeitet worden ist von der Politik. Das war nicht unbedingt zu erwarten und auch der Zukunftsrat hat ja wirklich gute Arbeit geleistet. Deswegen finden wir jetzt mal die grundsätzliche Tatsache, dass man sehr weit ist und dass es jetzt da zu Entscheidungen kommen soll im Herbst, sehr gut. Ansonsten schauen wir natürlich genau hin, was am Ende auch passiert, gerade auch auf dem Bereich Sportrechte, denn da werden sehr, sehr viele Gelder ausgegeben. Wir rechnen damit, dass in diesem Jahr, wo es eine Handball-EM im eigenen Land gab, eine Fußball-EM im eigenen Land und Olympia, dass die Sportrechtekosten inklusive Produktion bei 1 Milliarde liegen, also ungefähr 1/9 der Gebühreneinnahmen, die so hoch sind wie noch nie mit 9 Milliarden. Und deswegen ist es gut, wenn wir genau hinschauen, und wenn es dann auch zu konkreten Regelungen kommt.
Das Interesse an Sport ist groß, an Olympia, an den großen Fußballturnieren. Natürlich wünschen sich ARD und ZDF das in ihrem Programm, um viele Menschen in dieses beitragsfinanzierte Programm auch zu holen. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen? Ist das nicht legitim?
Es geht um die Größenordnung. Wenn man mal die Zeitspanne nimmt vom 1. Januar bis zum 31. August, das sind ungefähr 244 Tage, dann war an 64% aller Tage, an 155 Tagen Live-Sport im Programm von ARD und ZDF. Also ein massiver Anteil am Programm. Und wir merken schon, dass die beiden ARD und ZDF, wenn sie in Verhandlungen mit Sportrechten gehen, dass dort dann auch mit den Gebührengeldern zum Teil die Preise nach oben getrieben werden, weil man eben diese Rechte auch unbedingt sichern will. Und da glauben wir, dass zum einen der Markt in einer gewissen Form künstlich nach oben getrieben wird. Und zum anderen sind wir der Meinung, dass es nicht unbedingt ARD und ZDF nur braucht, um die großen Sportevents zu übertragen. Ich glaube, das können auch die privaten Sender sehr, sehr gut, haben das auch alle schon bewiesen. Auch wir machen das regelmäßig. Und deswegen glaube ich, dass es insgesamt gut wäre, wenn man sich da selbst so ein bisschen beschränkt, sich selbst ein bisschen in den Deckel setzt, sich auf die Sachen konzentriert, vielleicht auch auf den lokalen und regionaleren Sport und nicht bei jedem großen Event auch wirklich dabei ist und mit den großen Summen dann auch hantiert.
Also wo sollte der Deckel, diese Obergrenze sein? Können Sie da eine Summe nennen?
Also erstmal, glaube ich, finde ich es wichtig, dass in der Regelung jetzt auch eine klare Obergrenze benannt wird. Ich denke, wenn man sich das mal anschaut, dass es so bei 5% liegen könnte der Gesamtausgaben. Das halte ich für eine gute Möglichkeit, guten Sport anzubieten, auch Highlight-Sport anzubieten und auch Sport in der Breite. Aber das, was zum Teil jetzt so kolportiert wird, dass es auch mit 10% von 9 Milliarden gut gehen könnte, ich glaube, dann ist nichts gewonnen. Dann ist man ungefähr da, wo man gerade ist. Dann ist der Status quo festgeschrieben. Also unsere Forderung in Anführungszeichen, die würde sich so auf 5% beziehen.
Bei Sportrechten geht es häufig um die privaten oder die öffentlich-rechtlichen. Wie wäre es denn mit einer Kooperation, so wie Sie das jetzt schon mit Magenta zum Beispiel tun?
Ja, ich glaube, das wäre gut denkbar, weil wir haben ja mit Magenta TV jetzt bewiesen, was möglich ist. Zwei völlig unterschiedliche Systeme haben zusammengearbeitet. Und deswegen, glaube ich, steht es uns gut zu Gesicht, wenn wir nicht nur fordern von den öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern die Arme auch weit aufmachen. Denn es gibt ja kein Naturgesetz, dass der Sport, wenn man ihn so groß einkauft wie Olympia oder die Heim-EM, dass die dann in Kombination von ARD und ZDF laufen muss. Deswegen an dieser Stelle einfach das Angebot, darüber nachzudenken, gibt es nicht neue Kombinationen, die ARD mit RTL, das ZDF mit RTL oder auch ARD, ZDF und RTL? Also was können wir gemeinsam machen? Dann kann man eben die Synergien heben, dann kann man vielleicht die Sportrechtekosten auf beiden Seiten senken. Man kann was für den Zuschauer machen und es bleibt für alle eben frei empfangbar. Denn es wird ja oft darüber gesprochen, dass ARD und ZDF das machen müssen, damit alle den freien Zugang haben. So ist es ja nicht. Den haben ja auch alle bei RTL. Wir haben das jetzt wieder gesehen mit der Nations League. Die Kollegen im ZDF hatten 6,5 Millionen Zuschauer mit dem ersten Spiel, fairerweise mit Ungarn. Wir hatten das zweite Spiel mit Holland, hatten über 9 Millionen Zuschauer. Also ich denke, das Argument zieht nicht und deswegen sollten wir einfach überlegen, wie kann jetzt jeder über seinen Schatten springen, wie können wir eine gemeinsame Win-Win-Situation erzeugen, indem wir vielleicht völlig neu denken und sagen, okay, wenn wir auf der einen Seite eben eine Deckelung der Sportrechte fordern, was können wir an der anderen Stelle auch dafür tun, dass es ganz neue Kombinationen gibt und wir am Ende alle in Summe sicherstellen, dass hochwertige Sportrechte, hochemotionale Events für die Menschen im frei empfangbaren TV stattfinden.
Sagt der Chef von RTL Deutschland, Stefan Schmitter, im Interview mit dem Deutschlandfunk. Vielen Dank. Ein Tweet war es, der ihr den Hass von Corona-Leugnern und Impfgegnern einbrachte. Lisa Maria Kellermeier war eine österreichische Ärztin, die sich den massiven Beschimpfungen und Bedrohungen im Netz nicht mehr gewachsen sah. Im Sommer 2022, mitten in der Corona-Pandemie, schloss sie ihre Praxis und beging wenig später Selbstmord. Denn auf Hilfe wartete sie vergebens. Jetzt steht ein Deutscher vor Gericht, der für ihren Tod mitverantwortlich sein könnte. Aus Wien berichtet unser Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Corona vor 2 Jahren. Die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier warnt vor den Folgen einer Ansteckung, wirbt engagiert für die Impfung, kritisiert militante Impfgegner und kommt so ins Visier der Corona-Leugner. Auf Twitter damals und in Mails an ihre Praxis in Seewalchen am Attersee wurde sie beschimpft, bedroht mit Gewalt bis hin zum Mord. Dr. Kellermeier wehrte sich, machte die Hassbotschaften öffentlich.
Das ist nicht ein bisschen Shitstorm. Das ist nicht ein bisschen auf YouTube schimpfen, fette Sau oder sonst was. Das sind wirklich sehr konkrete Drohungen.
Wir beobachten sie und wir werden solche Kreaturen vor die in Zukunft einzurichtenden Volkstribunale bringen. Das war nur eine dieser Drohungen. Strafrechtlich eindeutig der Aufruf zum Lynchmord. Kellermeier suchte Hilfe bei Polizei und Justiz.
Wir müssen diesen verdammten Kerl finden. Wir müssen vor ihm die Kosten zahlen lassen.
Die Kosten. Tausende Euro, die Kellermeier einsetzte für einen Wachdienst, für den Schutz ihrer Praxis, den Schutz ihrer Mitarbeiterinnen. Aber die Hassbotschaften ließen nicht nach. Ende Juli, vor 2 Jahren, nahm sich Lisa Maria Kellermeier das Leben. Einer der vielen, die im Netz und per Mail mithetzten, konnte bald gefunden werden. Ein damals 59-jähriger Mann in Bayern. Offenbar aus dem Kreis der rechtsextremen Identitären. Sobald die Hinweise aus Österreich bei der Staatsanwaltschaft in München lagen, wurde sein Haus durchsucht, im August, vor 2 Jahren. Beweise sichern für eine mögliche Anklage. Die kam jetzt, 2 Jahre später. Die Staatsanwaltschaft im oberösterreichischen Wels wirft dem Mailschreiber gefährliche Drohung vor. Im österreichischen Strafrecht ein Verbrechen. Und vor allem, so die Anklage, eine Mitschuld am Tod der Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Was vor Gericht zu beweisen ist. Bei der bisher bekannten Faktenlage aber ein ziemlich klarer Fall, meint Ingeborg Zerbes, Strafrechtsprofessorin an der Universität Wien.
Erstens einmal gab es Todesdrohungen in der Mail, das ist entscheidend. Und auch klar ist der Selbstmord der betroffenen Person. Und es ist auch relativ klar, dass es eine Mitkausalität dieser Drohmails gab für diesen Selbstmord.
Im kommenden Strafprozess werden wir vielleicht erfahren, warum so lange ermittelt wurde. Nachdem sich die Staatsanwaltschaft in Österreich anfänglich für nicht zuständig erklärt hatte, weil der mutmaßliche Täter in Deutschland sitzt. Was Professorin Zerbes aber von Anfang an für eine Ausrede hielt.
Er ist Deutscher und hat in Deutschland gehandelt, aber die Konsequenzen seiner Tat sind durch den Selbstmord der Frau Dr. Kellermeier in Österreich eingetreten.
Der Prozess könnte ein Signal sein, eine Botschaft an die verdammten Kerle, wie Dr. Kellermeier formuliert hat, eine Botschaft, dass sich die Täter doch nicht anonym im Netz verstecken können und sich auch hinter Landesgrenzen nicht aus der Verantwortung stehlen können.
Ich denke mir, dass Verurteilungen da schon eine starke Auswirkung haben, eine Außenwirkung als Bremse für andere, die meinen, sie blieben anonym, glauben, sie sind, man kann sie nicht erwischen. Und das wird damit sichtbar, dass sie sehr wohl rückverfolgbar sind, also dass die Spur zu ihnen gelegt werden kann, Punkt 1. Und Punkt 2, dass die Justiz agiert.
Dass die Justiz handelt und anklagt, wie in diesem Fall. Und auch in anderen Fällen. Da hat sich etwas bewegt, bestätigt die Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes. Jetzt entscheiden die Richter.
Ich schätze die Chancen, dass diese Anklage wirklich mit einem Urteilsspruch endet, mit einer Verurteilung endet, sehr hoch ein.
10 Jahre Haft. Das wäre die Höchststrafe.
Wolfgang Fichtel berichtete aus Wien. Sie hören den Deutschlandfunk. Helikopterjournalismus. Regionen, für die sich vermeintlich sonst nie jemand interessiert, werden vor wichtigen Wahlen plötzlich von Kamerateams heimgesucht. Zeitungen schreiben lange Seiten. Die meisten aber berichten eben über und nicht dauerhaft aus der Region. Südbrandenburg ist so eine Region, aber Sebastian Schiller kommt nicht mit dem Helikopter. Der RBB-Reporter lebt in und berichtet aus Südbrandenburg. Er ist der letzte unserer Gastkommentatoren aus den landtagswählenden Bundesländern Sachsen, Thüringen und jetzt eben Brandenburg.
Sachsen und Thüringen haben gewählt. Jetzt konzentriert sich die öffentliche Aufmerksamkeit ganz auf Brandenburg, das viele maximal als Gürtel um Berlin kennen, dem schon seit Jahrzehnten ein braunes Image anheftet, das ganz sicher nicht von ungefähr kommt, das zum Teil aber auch damit zu tun hat, dass medial vor allem die negativen Geschichten bundesweit Schlagzeilen machen. Jetzt, vor der Wahl, können Leser, Zuschauerinnen und Zuhörer in vielen Formaten wieder Geschichten über den Osten lesen, sehen und hören. Oft mit der Kernfrage, wie ticken die Menschen da? Als wäre das so einfach zu beantworten. Zumal in einem Bundesland wie Brandenburg, wo die AfD in Umfragen zwar vorn liegt, die SPD aber durchaus die Chance hat, am Wahlabend als Sieger hervorzutreten. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die AfD auch hier seit Jahren stark verwurzelt ist. Wenn ich als Reporter nach Wahlen in den ländlichen Regionen Südbrandenburgs nach den Gründen für die Wahlentscheidung gefragt habe, war die mit Abstand häufigste Antwort: Die waren da. Die AfD kümmert sich um uns, die anderen Parteien nicht. In Fußballvereinen, bei Hoffesten, bei Protesten gegen diese oder jene Entscheidung der Regierung. Die AfD war und ist da. Was auch daran liegen dürfte, dass die Partei auf eine vergleichsweise große Zahl an aktiven Unterstützern zurückgreifen kann, teils aus dem Umfeld rechtsextremer Gruppierungen, aber auch aus der lokalen Bürgerschaft. In manchen Teilen des Landkreises Elbe-Elster haben die anderen Parteien nicht einmal genug Leute, um Plakate aufzuhängen. Das hat konkrete Auswirkungen auf die journalistische Arbeit. Anrufe werden sofort beendet, melde ich mich als RBB-Reporter. Meist direkt, manchmal nach wüsten Beschimpfungen. Die Suche nach Gesprächspartnern im Dorf endete mehr als einmal mit Gewaltandrohungen. Der Aufstieg der AfD hat die Grenzen des Sagbaren verschoben. Offene Menschenfeindlichkeit, verbale Aggressionen oder gar Morddrohungen gehören auf vielen Demonstrationen im Umfeld der Partei mittlerweile zum normalen Umgang mit Pressevertretern. Das ist besorgniserregend, aber nicht neu. Meine erste Morddrohung habe ich 2015 bekommen. Auf einer bürgerlichen Veranstaltung gegen die Unterbringung von Geflüchteten sagte mir damals erstmals jemand ins Gesicht: Wenn wir hier was zu sagen haben, dann hängst du als Erster. Der Mann wäre mir vorher nie aufgefallen. Durchschnittliches Alter, durchschnittliches Aussehen. Ich war damals noch am Anfang meiner Reporterkarriere, noch keine 25 Jahre alt und hatte lange daran zu knabbern. Bis heute frage ich mich, ob diesem Mann in diesem Moment wirklich bewusst gewesen ist, was er da eigentlich gesagt hat. Und was so ein vielleicht flapsig dahergesagter Satz im Gegenüber auslösen kann. Morddrohungen sind die Ausnahme. Trotzdem ist mit den Jahren eine zunehmende Enthemmung zu beobachten. In Cottbus sorgt die AfD seit Jahren wie keine andere dafür. Pressevertreter werden systematisch verächtlich gemacht und auf Kundgebungen beim Namen genannt, inklusive Standort in der Menschenmenge. Hier hat es die AfD geschafft, den Menschen einzureden, seriöse Medien hätten pauschal alle, die ab 2017 gemeinsam mit ihr auf der Straße waren, als Rechtsextremisten bezeichnet. Das ist nie passiert, aber bis heute höre ich das regelmäßig. Und bis heute hat dieses ständige an den Pranger stellen seine Wirkung nicht verloren. Das schafft aus meiner Sicht vor allem ein Problem. In der Berichterstattung fehlt uns eine Seite. Wenn Demonstranten oder die Wähler bestimmter Parteien nicht mehr mit uns über ihre Beweggründe sprechen, dann findet ihre Seite, wenn überhaupt, nur noch indirekt statt. Das wiederum ist Wasser auf die Mühlen derer, die den Medien eine einseitige Berichterstattung vorwerfen. Allein werden wir uns aus dieser Falle nicht befreien können. Allein können wir diesen Widerspruch nicht auflösen. Dafür braucht es die Gesellschaft als Ganzes.
Ein Kommentar von Sebastian Schiller vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Am Sonntag wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Hochwasser kennt keine Grenzen. Eine typisch doppeldeutige Taz-Überschrift heute auf der Titelseite. Doch die Tage der täglichen Taz-Titelseiten sind gezählt. Im Oktober 2025, also in knapp einem Jahr, will die Taz nur noch am Wochenende gedruckt erscheinen. Die Taz setzt also dann voll auf digitale Abos und die Solidarität ihrer Leserinnen und Leser, die auf der Seite die Artikel ja bezahlen können, aber nicht müssen. Wir sprechen morgen hier in Medias Res mit Taz-Chefredakteurin Barbara Junge über diese Strategie. Hier im Deutschlandfunk folgt der Büchermarkt. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagnachmittag.